Hallo Markus.
Hallo Nick.
Heute haben wir einen jungen Gast dabei, nämlich den Lennart.
Schön.
Und bevor ich dich vorstelle, Lennart, stelle ich dir erstmal schon direkt die erste Frage, die normalerweise an Markus geht. Und zwar aus deiner Sicht der Generation Z, also der 15- bis 25-Jährigen. Was haben aus deiner Sicht die Boomer-Generation wie Markus so komplett verkackt?
Also erstmal guten Tag zusammen, danke für die Einladung. Was hat die Boomer-Generation komplett verkackt? Also ich würde sagen, dass die Boomer-Generation es nicht geschafft hat, diese Wende hin zu einer grünen Transformation insofern einzuleiten, als dass wir sie jetzt greifbar in den nächsten 10, 20 Jahren umsetzen könnten. Sondern man sieht ja jetzt aktuell, dass wir gefühlt weiter davon entfernt sind, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass die Boomer uns, abgesehen von einer ohnehin Welt, die langsam den Bach runtergeht, uns auch die Werkzeuge dafür, dass wir es ändern könnten, nicht bereitgestellt haben.
Okay. Also den Karren in Dreck gefahren und jetzt nicht mal einen anderen Karren hingestellt, um da wieder rauszukommen.
Nee, also ich würde sagen, dass die Boomer, die ja dann in Deutschland einen ziemlich massiven wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben, ne, nach dem Krieg, ging bergauf, Wirtschaftswunder und was dann halt alles danach kam, dass sie da sehr viel Positives draus gezogen haben, sich aber so ein bisschen nach mir die Sintflutmäßig verhalten haben und jetzt heute aber nicht bereit sind, ihre Deutungshoheit, die sie dann logischerweise, als sie noch was jünger waren, sich selber genommen haben, auch wieder abzugeben. Also das ist zumindest mein Gefühl. Mein Gefühl ist, dass so in den 70er, 80er Jahren viele der Menschen, die jetzt heute als Boomer was älter sind, alles hinterfragt haben. Man hat Foucault gelesen, man hat was auch immer getan, man hat ganz viel dekonstruiert, man hat ganz viel um sich herum hinterfragt und auch ehemalige Bilder von Gesellschaft etc. versucht zu zerschlagen, ist jetzt aber überhaupt nicht in der Lage dazu hinzunehmen, wenn jetzt junge Leute die Bilder, die man selber damals aufgestellt hat, wieder zerschlagen.
Ja, es gibt natürlich unheimlich viel zu kritisieren, das ist richtig, aber ich finde, wir haben, also jetzt hier Boomer oder wer auch immer, hat jedenfalls jetzt gerade eine Welt geschaffen, die besser ist denn je zuvor. Also ich sag mal, bevor meine eigene Tochter, die wird jetzt 18, bevor die in Selbstmitleid versinkt, versinkt sie aber zum Glück nicht, ja, sage ich immer, ey, Mädel, ihr habt es echt so viel besser als wir damals, ja. Es gibt heute nicht so eine riesengroße Arbeitslosigkeit. Die Luft ist natürlich sehr viel besser, das Wasser ist sehr viel besser, die Umwelt ist natürlich sehr viel besser. Es wird sehr viel mehr für Umweltschutz getan. Es wird sehr viel mehr Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben und Gleichberechtigung von Frauen. Und weltweit weniger Armut und was weiß ich. Die Welt ist so unendlich viel besser geworden und es gibt so viele Chancen durch Technologie und alles Mögliche zu regeln, ja. Also insofern, ich würde sehr, so viel, dermaßen viel hoffnungsvoller gucke ich jetzt in die Zukunft, als ich es je vorher in meinem Leben jemals getan habe, ja. Das gebe ich einfach nur zu bedenken, ohne zu sagen, dass du mit dem, was du sagst, Unrecht hast. Ich gebe es einfach nur zu bedenken, ne?
Da möchte ich mal direkt die Gegenfrage stellen. Was gibt dir denn den Anlass dazu, so positiv in die Zukunft zu blicken? Also jetzt gerade merken wir, das ist zumindest mein Empfinden, dass wir geopolitisch auf immer mehr Konflikte stoßen. Auch, ne, in Deutschland wird auf einmal wieder Wehrpflicht und bla bla bla. Ne? Man diskutiert wieder über ganz existenzielle Themen, wo es um Leben und Tod geht. Außerdem haben wir ja dieses große 1,5-Grad-Ziel, das dann erreicht werden muss bis in ein bisschen mehr als 20 Jahren, das so weit weg scheint. Und danach wissen wir ja aus wissenschaftlichen Studien, die ja konsensuell sagen, okay, wenn wir diese 1,5 Grad nicht schaffen, dann gibt es danach diesen Trickle-Down, also dass dann einfach so eine Spirale anfängt, dass man das nicht mehr aufhalten kann. Gleichzeitig wissen wir, mit 1 Grad heißer kann man von knapp 1 Milliarde Flüchtlingen ausgehen, klimabedingt. Wie kommst du denn zu der Annahme, also das so positiv in die Zukunft zu blicken?
Ja, es hat natürlich mit meiner Erfahrung, weißt du, in meiner Zeit, das kannst du natürlich alles nicht wissen, aber in meiner Zeit, das war die Generation No Future, ne? Das war überall, da war dieser Slogan No Future, da hat der Stern, hat damals eine Titelgeschichte gemacht, dass Paare sind aus Hochhäusern in den Tod gesprungen, weil es war alles so grässlich. Arbeitslosigkeit, du hattest keine Chance, Lehrer zu werden, du konntest nicht Anwalt werden, du konntest schon nicht Journalist werden. Also Jobs konntest du im Grunde vergessen. Dann war aber die Angst mit Atomkraft, dann war die Angst vor Nachrüstung. Da gab es die größten Demonstrationen in der Geschichte Deutschlands, nämlich da waren nicht nur die paar, die jetzt irgendwie da auf die Straße kommen, es waren viel mehr, die alle sich in die Hose gemacht haben, ich will das nicht schlecht machen, aber die alle total Schiss hatten. Wir hatten damals, wir waren eine Generation, die einfach Schiss hatte. Ja. Es gab ohne Ende Krieg, es gab viel mehr Kriege früher zu meiner Zeit als heute. Es ist eine Fried. Das kommt dir nicht so vor, aber klar, wir haben diesen Ukraine-Konflikt. Im Kongo sterben seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sterben jeden Tag mehr als im Ukraine-Konflikt in 2 Jahren. Ja. Also insofern, es gibt weniger Kriege, denn je im Moment. Ja, es kommt uns persönlich vielleicht nicht so vor, weil das jetzt so nah an uns rangerückt ist, aber andererseits, wir hatten den Jugoslawien-Konflikt. Also das fand ich schon auch ziemlich nah. Ja, so, und da gab es einen Genozid, einen Versuch eines Genozides zumindest. Ja? Also das fand ich alles ziemlich düster. Ja, ich will das jetzt alles nicht gut reden, was jetzt gerade ist. Ich will nur sagen, es ist nicht so düster, wie es mal war, empfinde ich, im Vergleich, wenn ich auf mein Leben zurückgucke. Und was wir jetzt eben haben, ist einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, die Welt zu retten, als wir es je hatten, auch dank künstlicher Intelligenz. Die Chancen sind viel größer, schneller und durchgreifender zu reagieren.
Aber wird irgendwo so reagiert? Also ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass groß reagiert wird. Nächstes Jahr werden ja die Chinesen ihren Plan veröffentlichen, wie sie das mit der grünen Transformation hinbekommen wollen. Also nächstes Jahr wird ein ganz großes Thema werden, kann man jetzt schon von ausgehen. Und von diesem Plan hängt dann maßgeblich was ab. Aber hier in Deutschland, also ist zumindest mein Empfinden, haben wir jetzt gerade die FDP oder auch die CDU, die nur, um irgendwie bei der nächsten Wahl wieder ein bisschen besser abzuschneiden, auf einmal wieder voll hier die Verbrennerschiene fahren. Die FDP hat ja jetzt diesen irrwitzigen Autoplan da vorgelegt und so, ne, dass man das Auto jetzt wieder mehr in den Vordergrund heben muss, während wir wissen, dass Individualverkehr vermutlich, also erstens nicht besonders effizient ist, wenn es um Umweltschutz geht, und zweitens auch sonst nicht besonders effizient ist, wenn es darum geht, möglichst viele Personen von A nach B zu transportieren in einem möglichst umweltschützenden Rahmen. Also dementsprechend, du hast recht, die Möglichkeiten wären da, das glaube ich auch, aber wir merken ja aktuell, dass der politische Wille kaum bis gar nicht vorhanden ist, das ist zumindest mein Empfinden.
Ich sehe ja, was alles passiert. Weißt du, früher in meinem Heimatgebiet, im Ruhrgebiet, du konntest nicht im Rhein schwimmen, du konntest nicht in der Ruhr schwimmen. Der Himmel über der Ruhr war nicht blau, das war das Wahlversprechen von Willy Brandt. Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Er wurde blau. In der Ruhr kann ich heute schwimmen, man kann in der Ruhr angeln. Das ist ein unfassbares Sozialprogramm, weil die armen Leute, die brauchen kein Schwimmergeld zu bezahlen. Die schwimmen jetzt einfach in der Ruhr und im Rhein. Selbst die dreckige Seine ist jetzt bei Olympia, wir haben ja gesehen, wie schwierig das noch ist, aber hey, da springen Leute in die Seine. Das wäre vor 10 Jahren, wäre das noch unmöglich gewesen. Also insofern, unabhängig von diesen 1 Grad und 1,5 Grad Zielen, es tut sich im Kleinen, tut sich verdammt viel, was wirklich die Lebenssituation von Menschen deutlich verbessert. Guck dir mal Paris an, das ist unfassbar. Paris war null grün. In Paris sind jetzt 4%, nur noch 4% aller Bewegungen sind durch Autos. Das war mal über 60%. Es ist einfach unfassbar. Also was in Paris, die haben halt auch eine tolle Bürgermeisterin, Anne Hidalgo. Aber wie die das Leben der Pariserinnen und Pariser, wie die das wirklich verbessert, das ist unfassbar. Und das ist eine Millionenstadt, wird das Leben für die Menschen wird deutlich besser. Der Umwelt geht es deutlich besser. Da ist sehr viel mehr Grün und alles andere. Ja. So, insofern, und in Deutschland mit dem Verbrenner, der wird ja jetzt nicht wieder voll hochgefahren. Auch die CDU und die FDP fahren das nicht voll hoch. Das ist jetzt einfach, da geht es um so hybride Lösungen und so weiter. Die wollen das ein bisschen aufhalten. Aber das ist ja nicht, dass es schlechter wird. Es wird ja trotzdem, auch in deinem Sinne, wird es ja sehr viel besser.
Mhm. Aber dann lass uns doch jetzt mal in die einzelnen Themen ein bisschen konzentrierter rein.
Aber stell doch mal Lenny noch mal eben vor, wie alt er ist. Das genau, können wir ja sehen, aber nicht hören.
Der Lennart ist ein Kind eines sehr guten und langen Freundes von mir. Und ich darf es auch sagen, er ist gleichzeitig auch mein Patenkind. Insofern weiß ich, dass er sich seit vielen, vielen Jahren sehr kritisch auseinandersetzt mit der Gesellschaft, sehr gerne politisch diskutiert. Deswegen fand ich es so spannend, dich einzuladen, Lennart. Du ergänzt gleich noch, was ich vergesse, aber du hast deinen Bachelor gerade abgeschlossen. Du bist in der Überlegung, was du als Master inhaltlich noch dranhängst. Ansonsten bist du schon seit, ich meine, 2 Jahren, auch parallel zu deinem Studium im Teilzeitjob schon berufstätig und verdienst dein eigenes Geld. Und ja, bist, wie wir jetzt schon gehört haben, auch sehr belesen. Also insofern mal sehen, was du uns heute noch alles um die Ohren schlägst. Habe ich was vergessen, was ich noch erwähnen sollte?
Nö, eigentlich nicht. Also ja, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit gerade abgegeben. Bewertung steht noch aus, wird jetzt wahrscheinlich in den kommenden Wochen dann an mich herangetragen. Und ja, also ich würde sagen, von sehr belesen bin ich noch weit entfernt, aber ich gebe mein Bestes, irgendwann das wirklich von mir behaupten zu können.
Also ich glaube, Markus, was jetzt so ein bisschen zumindest mir rauskam, ist das, was wir auch schon in den letzten Podcasts hatten, dass wenn die Leute... Es gibt jetzt mehr als eine Umfrage, die immer wieder zeigt, wenn die Leute auf ihr privates Leben gucken, dann finden sie gar nicht, dass es ihnen so schlecht geht. Dann spüren sie sehr viele Verbesserungen. Aber wenn Sie sozusagen auf die Welt gucken, auf die globalen Themen, dann herrscht Zukunftsangst.
Ja, da kann ich gleich reinspringen, weil das eine bedingt das andere ja. Also da habe ich gestern mir in den Abendstunden hier an meinem Computer einen Vortrag angehört von eben Ingolf von Bydon, der dieses Buch Unhaltbarkeit geschrieben hat, das ich euch vorhin hier gezeigt habe, der gesagt hat, genauso ist es eben. Wir erleben, dass unser Alltag immer leichter wird, auch durch KI. Ne? Die Handys haben alles erleichtert. Man kann jetzt einfach statt mit dem Auto nach Barcelona fahren zu müssen, auch hinfliegen in 1,5 Stunden aus Deutschland, wie auch immer. Und dadurch ist der Alltag, und da würde ich Markus auch recht geben, der ist leichter geworden. Also insofern ist es besser geworden. Das Problem ist aber, dass diese Alltagserleichterung eben den Klimaschutz und diese grüne Transformation zunehmend unmöglich macht und eben, wie er dann Bühnen schreibt, unhaltbar macht. Und aus der Perspektive würde ich sagen, ja, ich glaube, also diskutieren das gerade aus zwei verschiedenen Perspektiven. Du sagst, der Alltag und so die Lebensqualität wird besser. Das würde ich auch sagen. Das Problem ist aber, dass diese Lebensqualität ja nicht ins Unendliche weitersteigen kann, weil irgendwann dieser Kipppunkt kommen wird. Und dieser Kipppunkt, den sollte man ja, das war zumindest lange die Annahme, aufhalten. Aktuell wirkt das auf mich nicht, als ob der aufgehalten werden wird. Und dann glaube ich, dass es in einer Art und Weise rasant bergab gehen könnte mit eben unserer Lebensqualität, die wir uns jetzt gerade noch gar nicht vorstellen können. Und dementsprechend, so ehrlich kann ich sein, blicke ich auch eher pessimistisch als optimistisch in die Zukunft.
Es gibt natürlich eine unheimliche Chance in der Menschheitsgeschichte einmalig. Es gibt die Chance, dass Energie umsonst wird. Ne? Du kannst natürlich irgendwie, du kannst zumindest in Afrika, kannst du natürlich, wenn du da mit Solar entwickelt sich ja immer weiter, du kannst halt unfassbar, also Afrika wird energieautark sein. Da wird überhaupt gar nichts mehr kosten. Also was das bedeutet für Lebensqualität und sowas alles, ist unfassbar. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegst du die Solarenergie halt in solche Länder wie Deutschland, ne? So, und das ist ein bisschen, aber dann kannst du, wenn du Energie ohne Ende hast, dann kannst du natürlich Wasserstoff, kannst du natürlich dafür sorgen. So, und den muss man auch nicht mit dreckigen Schiffen mehr rüber schaffen über die Meere, weil du schaffst es mittlerweile, gibt es eben auch sauberen Treibstoff, ja? So, und dann kannst du das mit Schiffen, kannst du das eben einfach transportieren, die eben nicht mehr mit schweren Diesel eben transportiert werden. Ja? Und dann hast du eben auch in Deutschland hast du Energie, die im Grunde nur noch die Transportkosten kosten. Und die Transportkosten sind auch nicht mehr so teuer, weil, wie gesagt, du brauchst halt diesen Schiffsdiesel nicht mehr. Du hast einfach sehr viel Energie durch die Technologien. Ja? Und das ist vor allen Dingen Solar und das ist nicht Windkraft. Ne? Das ist vor allen Dingen
Ja, oder
Solar.
beides. Also da war letztens
Ja.
der Jörg Weber, der Nachhaltigkeitsexperte in Geldanlagen. Also da, der hat mich eigentlich total positiv gestimmt. Der meinte, also Strom kostet uns derzeit 3 bis 5 Cent in der Produktion, weil eben die Sonne und der Wind uns faktisch nichts kostet. Und wir schon so aufgerüstet haben, dass diese erneuerbaren Energien in Deutschland auch aus der Sicht der Wirtschaft schon sehr, sehr weit vorne ist. Also diese Themen, wir sind ja jetzt direkt ins Nachhaltigkeitsthema reingegangen, genau, wenn wir sagen, der Fortschritt, der Wachstum, auch neue Technologien, du hast KI erwähnt, bedingt Energie und Strom. So wäre da die Botschaft erstmal, wir haben irgendwie die Energiewende, auch wenn sie natürlich in vielen Ecken noch stolpert und noch nicht da ist. Aber was Strom betrifft, da ist selbst in Deutschland die Wende eigentlich schon erfolgt.
Also ich möchte mal insofern zwei Rückfragen stellen. Zum einen sagt jetzt ja, in Afrika möglicherweise wird dann der Energielieferant und da wird das alles super gut funktionieren. Ich glaube, man darf dabei nicht vergessen, dass wenn es eben mit dieser Abwärtsspirale losgeht, dass dann auch weite Teile Afrikas unbewohnbar werden. Also so wie wir uns das gerade vorstellen, so wird ja Afrika dann nicht mehr aussehen. Da wird es ja Landstriche geben, wo du auch keine Arbeiter mehr hinschicken kannst, es sei denn, man hat bis dahin irgendeinen Anzug erfunden, in dem der dann runtergekühlt wird auf seine 36 Grad Körpertemperatur oder was auch immer. So, und ihr sagt, also auch du, Markus, sagst die ganze Zeit was mit man könnte, man könnte, man könnte. Ja, aber dafür, dass das passiert, bräuchte man ja politischen Willen. Und dieser politische Wille, den erkenne ich nirgendwo. Wir haben jetzt in diesem Herbst die Präsidentschaftswahl in den USA, da ist die Frage Trump oder Harris, also da geht es ohnehin um sehr viel. Angenommen, Trump würde das gewinnen. Trump leugnet den Klimawandel ja bis heute, sagt, das sei eine Erfindung der Chinesen. Also kannst du dir vorstellen, dass mit jemandem, der solche Aussagen tätigt, überhaupt der politische Wille da ist für diese Transformation? Und wenn der nicht da ist, dann können wir hier ganz oft und schön sagen, hätte, wäre, könnte, wird aber dann nicht passieren.
Ja, die Wirtschaft wird das, glaube ich, eher regeln als der politische Willen von Einzelnen. Afrika ist ja auch, meine Güte, weißt du, du hast ja eben das Meer, du hast ja Wasser ohne Ende. So, das kannst du dann eben, wenn du Solarenergie hast, kannst du das entsalzen. Hast du Salz genug, hast du Wasser genug, damit pflanzt du Bäume. Und das macht auch in Afrika, machst du mal eben die Gegenden, machst du da um 10 Grad mindestens kühler. Ja, Bäume sorgen auch wieder für fruchtbaren Boden, dadurch entwickelt sich auch so ein Prozess. Das sind alles etablierte Prozesse, das weiß man alles, dass es funktioniert. Ja, es muss jetzt einfach nur mit Solar, das muss auch weiter vorangetrieben werden. Und für Länder wie Deutschland wird dann geben Autos, wenn es die dann überhaupt mal irgendwann gibt. Aber Autos dienen dann eben auch als Speicher. Du lädst die mit Solarenergie auf und dann ist einfach, die Energie ist in deiner Autobatterie. Ja. Das macht auch unheimlich viel aus. Ja. Du wirst andere Batterien wirst du sonst noch erfinden, die dann eben auch diese ganze Solarenergie, wovon wir im Moment so viel haben und Windenergie an manchen Tagen, das verteuert Strom ja auch ohne Ende, dass wir zu viel Solar- und Windenergie produzieren, die wir dann teuer abgeben müssen. Ne? So, das wird sich eben auch ändern, weil wir das irgendwann speichern können. Und das geht eben durch technologischen Fortschritt und da wird kein Politiker was dagegen haben. Ne? Also können die sagen, was die wollen. So sehe ich es jedenfalls.
Aber Stichpunkt hier Politik, Lennart, weil es du auch angesprochen hat, also neben USA, klar, es sind die globalen Player wie USA und China, die dominieren die Entwicklung. Aber kommen wir mal auf unser Deutschland zurück. Und wenn wir da drauf blicken, dann ist es ja schon erstaunlich von den letzten Wahlen. Und das finde ich schon eine dramatische Änderung. In den letzten Jahren konnte man immer sagen, wenn man jung ist, ist man eher links und je älter man wird, wird man mittiger bzw. konservativer. So, und wenn wir jetzt gucken, wie sind die letzten Wahlen erfolgt, dann sieht man ja, es sind immer noch viele Junge weit links, die Älteren sind eher in der Mitte, aber jetzt kommt eben dieses neue Phänomen hinzu, dass Junge eben auch ganz rechts sind und vom Alters her zwischen Generation Z und Boomer, um mal immer exemplarisch diese zwei Jahrgänge zu nehmen, sogar mit 9% und die Boomer nur mit 5% weit rechts, was in Deutschland dann AfD bedeutet und Konsorten. Wie nimmst du das wahr? Wie kannst du dir das erklären, wenn du auf deinen Freundeskreis guckst, auf deine Mitstudentinnen? Was tut sich da? Wo?
Also ich sag, also erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt in meinem Freundeskreis ist niemand drin, von dem ich wüsste, dass er jetzt weit rechts wählt oder so. Also in meinem Freundeskreis sind auch nicht nur Linke, da sind auch ein, zwei Leute, die wahrscheinlich irgendwas in der politischen Mitte wählen oder so. Und ich habe auch ein paar Kumpels, die zum Beispiel bei der letzten Europawahl die Volt-Partei gewählt haben, was mir ein völliges Rätsel ist, warum man das tut, aber kann man ja machen. Ist ja im Endeffekt auch etwas aus diesem typisch demokratischen Parteienspektrum. Ich glaube, der Grund, warum junge Leute rechts wählen, dafür gibt es zwei. Der eine ist, dass die Rechten in den sozialen Medien in einer Art und Weise rekrutieren, agitieren etc., die politische Linke und auch der politische Mainstream, ohne das jetzt hier irgendwie herabwertend sagen zu wollen, die einfach noch nicht erkannt haben. Also die politische Rechte ist auf Plattformen wie TikTok, auf YouTube, auch eher auf Instagram, wo auch immer, die sind sehr stark vertreten. Die haben da richtige Strategen hinter, die auch wissen, welche Knöpfe sie bedienen müssen etc. Darüber erreichst du einfach notwendigerweise junge Menschen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, also das glaube ich, das ist zu, also ich kann jetzt nicht für eine ganze Generation sprechen, aber ich kann ihn
Nein,
empfinden.
genau.
Ich glaube, dass bei der Gen Z und auch möglicherweise auch schon bei den jüngeren oder also leicht jüngeren und leicht älteren Leuten schon so ein kollektives Gefühl des Ausgeliefertseins vorherrscht. Da wird es ein paar Ausnahmen geben, aber den meisten ist, glaube ich, schon klar, okay, wir haben jetzt hier gerade eine Welt, die ist eigentlich schon ganz in Ordnung für uns alle. Also es läuft eigentlich schon ganz gut. Da würde ich Markus ja auch erstmal zustimmen. Ne? Also unser Alltag ist leichter als vor 60, 80, 100 Jahren. Wir haben auch sonst einiges, was leichter geworden ist. Man muss in Deutschland eigentlich keine Angst mehr haben, auf der Straße irgendwie zu verhungern oder so. Es gibt da schön Angebote etc. Jetzt ist aber das Problem folgendes. Der Soziologe Oliver Nachtwey hat da 2016 schon ein Buch darüber geschrieben, die Abstiegsgesellschaft. Wir leben gerade in Zeiten, in denen ja Wachstum nicht mehr so richtig stattfindet. Also ist im Postwachstumskapitalismus, der so innerhalb des Neoliberalismus aufkam, wurde immer Wachstum propagiert, das aber auch schon ganz lange ohne reales Wachstum stattfindet. Und wenn man sich jetzt auch gerade anschaut, die deutsche Wirtschaft ist ja im Argen, es geht nicht so richtig voran, mal 0,1% Wirtschaftswachstum, bla bla bla, macht man da. Aber es wird nicht wirklich besser. Und wenn man sich dann die Ausführungen von Oliver Nachtwey durchliest, dann zeigt er, wir leben wirklich in einer Abstiegsgesellschaft. Also man läuft quasi permanent gegen eine Rolltreppe, die nach unten geht. Und man kann es vielleicht schaffen, auf einer Höhe zu bleiben. Man kann auch vielleicht sogar noch einen Schritt nach oben machen. Die Chance ist aber eher klein. Und die Chance, dass die Rolltreppe dich ja mit runternimmt, ist sehr hoch. Also, dass man irgendwann mal weniger hat als die eigenen Eltern ökonomisch betrachtet, liegt relativ nahe. Und ich glaube, dass das ein Gefühl ist, dass sehr viele junge Menschen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht konkret das Buch gelesen haben oder so, aber dass sie schon spüren, dass sie schon merken, dass ne, eben dieser Reichtum sich inzwischen ganz massiv auf wenige ganz oben konzentriert und der Mittelstand ja auch während der Covid-Pandemie zum Beispiel massiv gelitten hat, die Reallöhne von den ganzen Leuten ganz weit unten sind sehr viel schlechter geworden durch Inflation, bla bla bla. Und ich glaube, dass durch dieses kollektive Gefühl des Ausgeliefertseins, und man weiß, okay, ökonomisch wird das vermutlich in meinem Leben jetzt nicht mehr viel besser, sucht man sich dann andere Punkte, in denen man irgendwie so sich Stärke, sich Relevanz für sein Dasein und so herauspickt. Und da ist dann, also greifen halt viele auch wieder auf Nationalismus, auf Identität, auf völkischen bisweilen auch rassistischen Nationalismus zurück etc., um sich halt irgendwie in einer Gemeinschaft zu sehen, die was Gutes hat. Und die Menschen definieren dann halt gut als ihre Herkunft, ihre Nationalität etc. Okay. Das ist mein Empfinden.
Okay.
Ja, da ist viel dran. Also ich kenne so ein Buch, das heißt What Matters in Kansas, wo der Autor eben nachweist, dass die Leute jetzt die Republikaner wählen, obwohl es gegen ihre finanziellen Interessen widerspricht, weil die sowieso so im Arsch sind, dass sie dann wenigstens sagen, okay, dann wählen wir wenigstens die Partei, bei der wir uns zu Hause fühlen, die nämlich gegen Abtreibung ist, die für Waffen ist und so weiter. Dann spielen nämlich kulturelle Werte spielen eine viel größere Rolle. Ne? Also wenn es irgendwie nach, man das Gefühl geht, es geht nach unten und Verteilungskämpfe anfangen und so weiter, dann will man sich wenigstens ein bisschen heimelig fühlen. Und deswegen ist dann eben auch der Trend gegen Einwanderung und so weiter. Und deswegen würde ich auch sagen, deswegen wahrscheinlich AfD, dass das bei jungen Leuten so viel ist, wundert mich auch. Aber ich finde, das hat Lenny, würde ich alles teilen, was er sagt. Ob das da mit den sozialen Medien, weil die AfD das besser macht als die anderen. Ob die jungen Leute wirklich, ob die so doof sind, ja, aber dass sie da, ja, ob das mit der Anspruch, ja, kann sein. Ich nehme es zur Kenntnis.
Es hängt ja nicht nur davon ab, ob jemand doof ist oder nicht, sondern es ist einfach durch die KI, durch den Algorithmus kriegst du dreimal so ein Thema angeklickt, kriegst du das nur noch, ne? Und ich sag mal, ne, je öfter du das hörst, umso, ne, irgendwann, hast du kein Korrektiv mehr, zumindest was den Medienkonsum betrifft. Und bist dann in deiner Bubble, wie du, Lenny, sagst, dass du eher, ne, sag ich mal, mit linken Sympathisanten umgeben bist und auch da wenig Durchmischung erfolgt. Auch nicht während deines Studiums oder den Job, den du jetzt machst. Also
ich muss sagen, ich vermeide es, mit Arbeitskollegen über Politik zu sprechen. Das habe ich einmal, das habe ich während eines Praktikums einmal gelernt. Das mache ich am besten nicht, weil sonst... Ach, ja. Das auch total den Bach runtergehen.
Ja, als Patentant, sehr gut.
Und während meines Studiums, ich würde sagen, die meisten meiner Freunde, die, also unter den Kommilitonen, die ich als Freunde bezeichnen würde, die sind so linksliberal, die sind da irgendwas, so SPD-Grüne oder so, also so richtig Linke sind da auch selten dabei, habe ich das Gefühl, aber die meisten sind halt so dieser typische linke Mainstream in Deutschland, so, also da, um es jetzt mal ein wenig verächtlich zu sagen, aber das ist jetzt natürlich nicht tief und böse gemeint, so Lastenfahrrad, vegan und so, und ich will jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ja, so, was ich völlig in Ordnung finde, aber was jetzt nicht mein politisches Weltbild ist.
Ja, also vielleicht nur noch ergänzend, also es gilt für uns alle drei, wir kommen ja aus sehr privilegierten Verhältnissen, also wir kommen alle drei aus Akademikerverhältnissen, das heißt, die Bildung wurde uns mit in die Wiege gelegt, auch der Zugang dazu, man hat entsprechend auch eine andere Erziehung genossen, die zumindest, sage ich mal, mit Lesen, viel Lesen, wie man jetzt auch bei Lennart schon unabhängig sieht, zielt. Wir können uns entscheiden, ob wir uns biologisch und sogar in Demeter-Qualität ernähren wollen oder nicht. Ne? Es hängt nicht unbedingt am Geldbeutel, ob man das tun kann oder nicht. Und wir haben alle noch, du winkst ab, kannst du gleich drauf eingehen, und wir haben alle letztendlich ja auch wissen, dass wir von der Generation vor uns auch noch ein Erbe erwarten können und das nicht ganz aussichtslos ist. Finde ich schon sehr viel mehr als viele andere überhaupt so. Würde ich sehen, ne?
Das ist völlig richtig. Also ich würde auch sagen, im Vergleich hat man im Geburtenroulette gewonnen. Aber das, also was ich jetzt erstmal, was ich noch kurz anführen möchte, ist, dass mit der Lebenshaltungskostenkrise, ne, also wir alle merken jetzt auf einmal ist der halbe Einkaufswagen kostet nicht mehr 50, sondern 70, 90 Euro, was auch immer, bla bla bla, ist auch wenn man vergleichsweise, also ich möchte mal so sagen, ohne jetzt zu privat zu werden. Ich habe ja, wie du angekündigt, also wie du gesagt hast, jetzt schon länger einen Job als freier Journalist, arbeite ich neben meinem Studium und ich bin da jetzt schon seit knapp 2 Jahren, ein bisschen weniger, und verdiene da auch, würde ich sagen, vergleichsweise für einen Studenten gutes Geld. Also ich würde sagen, wahrscheinlich habe ich während meines Studiums mehr Geld als andere Studenten, würde ich denken, so. Weil ich einfach, wenn du dann deine 8 bis 10 Schichten im Monat noch machst neben dem Studium, dann hast du halt deine Quote so. Trotzdem gehe ich auch gegen Ende des Monats häufig bei Null raus oder zumindest bei so leichten Rücklagen, die man sich bilden kann. Und das kann ich ja jetzt auch fürs Publikum sagen, das verspreche ich. Ich lebe nicht besonders verschwenderisch oder so. Ich bin niemand, der sich teure Klamotten
Das
kauft oder
stimmt.
sonst was. Ich habe kein Auto, ich lebe eigentlich sehr minimalistisch, könnte man sagen. So, und dementsprechend, ja, also es ist jetzt auch nicht so doll, wie du gerade gesagt hast, aber ja, es ist, also mir ist schon klar, im Geburtenroulette hat man vergleichsweise gewonnen und so, das ist auf jeden Fall richtig.
Aber ja, Geburtenroulette, Moment mal, es hat ja, das hört sich jetzt so an, als wenn es alles um Geld geht, ne? Also die Parents Lottery, ich kenne das aus dem Englischen, da geht es aber eben auch darum, kommt man aus warmherzigen Familien, ist man da irgendwie geborgen, irgendwie sowas, ne? Kriegt man ein differenziertes Weltbild mit und so weiter, ob das nun alles mit Geld zu tun hat. Also ich hatte wahrscheinlich noch weniger Geld damals als Lenny. Das war aber irgendwie normal, ja. Also insofern, ich galt damals sicher nach heutigem Zensus, galt ich als arm, garantiert als arm. Aber habe ich mich arm
Was heißt
gefühlt?
damals als Student oder?
Als Student, ja, aber habe ich mich arm
Aber als
gefühlt? Nein,
Student
unter gar keinen
in
Umständen,
Armut
ja.
keine Kategorie kommt.
Ja, Armut ist eben einfach, ne, das ist ja im Grunde, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, wie man sich fühlt, hat natürlich mit dem Alter zu tun. Also insofern, Geld ist, ich will einfach nur darauf hinweisen, Geld ist jetzt nicht
Ja.
unbedingt immer so das
Also, ich gebe
Entscheidende.
dir recht, also der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus soll, ich gebe dir recht, aber auch da kann ich sagen, also es ist ein sehr differenzierte Diskussionen, die man da auch in den Familien hat. Ich hatte es in meiner, ich weiß, in Lennarts Familie letztendlich auch. Man ist da auch nicht immer einer Meinung. Aber die Frage, die ich mir ja stelle, warum sagt ein junger Mann wie Lennart, ich sehe pessimistisch in meine Zukunft? Das ist ja eigentlich die Frage, ne? Jetzt sagst du, Markus, naja, in deinem Alter habe ich das auch gesagt, weil da war NATO-Doppelbeschluss, keine Ahnung, Atomkraft, nein, danke. Also es waren ja sehr viele Themen auch in jeder Generation, die Ängste auch getrieben hat. Aber jetzt geht's ja schon so ein bisschen ans Eingemachte, weil dieses Wohlstandsversprechen der nächsten Generation geht's immer besser als der letzten. Das ist ja das, Lennart, was du so ein bisschen beschrieben hast. Und dieser Generationenvertrag, also Lennart, du arbeitest sozusagen für meine Rente, dafür arbeite ich sozusagen für die Rente meiner Eltern, der wird ja nicht mehr so aufgehen. Das wissen wir jetzt schon.
Er wird nicht aufgehen, da braucht man sich auch keine Illusion zu machen. Ich möchte noch kurz einen Einwurf machen zum Thema Armut unter Studenten. Also wenn man sich den Armutsbericht, den Ulrich Schneider, also der vom Paritätischen, der Vorsitzende, dieses Jahr veröffentlicht hat, dann sind es bei Männern zwischen 18 und 25 fast 24%, die arm sind, bei Frauen sind es fast 27%. Ne?
Bei
Also die Studenten,
Auszubildenden, also oder beim
einfach
Alter oder?
bei Menschen zwischen 18 und 25, das ist
Ja,
da
okay, das verstehe ich. Ja, genau.
pauschal eine
Ja, aber fühlen die
Statistik.
sich arm?
Sind die nur
Ja, aber
finanziell arm oder fühlen die sich auch arm?
Da wähle ich eine andere Herangehensweise. Ich würde sagen, wenn jemand einfach per Definition finanziell arm ist, dann hat der mit Problemen zu kämpfen. Die sind einfach da. Natürlich kann es sein, der fühlt sich dann total reich, weil er vergleicht sich dann mit jemandem, der für 1 Euro am Tag in einer Kobaltmine im Sudan schuftet oder was weiß ich oder so, dann ist man reich, natürlich. Aber wenn man jeden Monat sich Gedanken machen muss, wie man den Einkauf am 26. noch macht oder ob man seine
Ja,
Stromrechnung bezahlen kann,
also existenziell.
dann hat man notwendigerweise einfach Bauchschmerzen, dann hat man Existenzängste, dann hat man Sorgen, die müsste man nicht haben. Also ich meine, wie gesagt, angenommen politischer Wille wäre da, könnte man das ja auch ändern. Also man hätte das BAföG ja nicht wieder kürzen müssen oder so. Man könnte das BAföG ja auch wieder erhöhen, sogar massiv erhöhen. Man könnte, was weiß ich, man könnte den Mindestlohn erhöhen. Das würde ganz vielen Studenten, die in Studentenjobs logischerweise zum Mindestlohn arbeiten, helfen und so. Da fehlt aber wieder der politische Wille. Was ich sagen möchte ist, es ist jetzt, also ich bin kein Fan des Arguments, ja, aber wie fühlt man sich dabei? Weil schön, wenn es ein paar Hippies gibt, die sich dann darüber freuen, dass sie nur von 800 Euro im Monat leben oder so, das ist auch nett für die, wenn die sich damit gut fühlen. Go for it, ist ja
Also
schön.
frei gewählter Minimalismus geht
Genau,
immer, ne?
das
Das
ist
ist
ja
auch
völlig in
so.
Ordnung, wenn die Menschen das machen wollen. Aber ich würde mal sagen, da sind ja ganz viele Tausende in Mitleidenschaft, die halt auch arm sind und die sich vielleicht damit nicht so geil fühlen, sondern sich wirklich extrem beschissen fühlen. Und es wäre ja im Prinzip, und ich möchte jetzt nicht zu meinem eigenen Plattenspieler hier werden und mich wiederholen, aber das wäre ja auch möglich, das zu ändern. Da fehlt nur wieder der politische Wille.
Worauf es aber auch ankommt, glaube ich, ist eben, wenn man nicht nur aufs Geld schielt. Ich glaube, also wenn man zum Beispiel, wenn man anders wohnen würde oder auch wenn man die Umwelt besser macht, wie gesagt, wenn du saubere Flüsse hast, brauchst du kein Geld mehr für Schwimmbad. Ne? Wenn du mehr Seen hast und so weiter. Ne? Wenn du die Städte insgesamt kühler kühlen würdest, indem du mehr Grün machst und die Fassaden begrünst, dann brauchst du zumindest, ich habe sowieso keinen Ventilator und Klimaanlage für dich zum Kotzen. Ja? So brauchst du dann aber eben vielleicht auch nicht. Ja? Wenn du irgendwie Wohnen so gestaltet ist, dass mehr Innenhöfe gibt, dann kochen die Leute vielleicht Spaghetti zusammen und du isst eben einfach mit oder alle grillen zusammen oder wie auch immer. Ja, ich finde, man kann Leben, eine Gesellschaft könnte Leben auch so organisieren, dass du letztlich eben weniger Geld brauchst. Und wenn du zum Beispiel eine Buhlbahn vor deiner Haustür hast, wo vorher Autos rumgeprescht sind, dann brauchst du auch nicht, hast du vielleicht gar keine Lust mehr ins Kino zu gehen, weil du spielst lieber mit den Alten und mit den jungen Leuten spielst du da Buhl oder mal sonst irgendwas. Ja. Also ich finde, man kann leben und ich sehe das in Leipzig, da hatte ich wahrscheinlich schon mal erzählt, neben dieser Eisenbahnstraße da, der gefährlichsten Straße Deutschlands, da gibt es eben einfach, hat die Stadt eben finanziert, dann gibt es dann eben einfach alles Mögliche, da gibt es Skateboard und da gibt es Volleyball und da gibt es Basketball und da sind hunderte, tausende von jungen Menschen, die einfach eine gute Zeit verbringen, da denkt keiner mehr an Geld und so. Du brauchst doch niemals eine Vereinsgebühr zu zahlen oder sowas. Ne?
Dazu möchte ich gleich was sagen. Ich möchte zuerst kurz eine Zwischenfrage stellen. Ist die Eisenbahnstraße die gefährlichste Straße Deutschlands?
Ich höre, ob sie das ist, weiß ich, ist wahrscheinlich auch gefühlt, lieber Lennart. Die Zeitungen schreiben, das wäre die gefährlichste Straße Deutschlands. Okay, keine Ahnung. Ich wohne da immer, wenn ich im Hotel, also immer wenn ich in Leipzig bin, wohne ich in der Eisenbahnstraße.
Okay, weil ein guter Kumpel von mir hat seinen Mietvertrag für eine Wohnung in der Eisenbahnstraße vorgestern unterschrieben. Ich glaube auch, dass wenn man bessere Angebote schaffen würde, um sich gemeinschaftlich draußen zum Spielen, zum Kochen etc. zu treffen, dass das durchaus funktionieren könnte. Da würde ich auch immer sagen, ja, sollte man auf jeden Fall machen. Also bin ich totaler Fan von. Aber ich sehe, dass es auch wieder ein hätte, wäre, könnte. Also ja, natürlich könnte man das machen, aber ich sehe gerade nicht irgendwo, und jetzt sage ich wieder den politischen Willen, das zu machen. Wir sehen ja gerade, die Schuldenbremse wird uns zwar so verkauft, als sei die für uns junge Leute was Gutes. Gleichzeitig sehen wir alle, okay, wenn man keine Kohle in Infrastruktur, in auch wieder um die Wirtschaft ans Laufen zu bekommen, da reinbuttert oder so, dann geht es ja tendenziell eher bergab. Das bedeutet, ja, ist schön, aber sehe ich gerade auch nicht passieren. Und der politische Wille, den sehe ich auch nirgendwo. Zumindest nicht bei einer Partei, die ja relevante Regierungsmacht hätte oder haben könnte.
Also wenn es ja auch um die Parteien und die Wahlen geht, ist ja auch so, eure Generation ist ja unterrepräsentiert, ne? Dadurch, dass immer, ne, also die nächste Generation, also ich bin sozusagen schon junger Boomer, also wir sind noch die geburtenstarken Jahrgänge, auf uns wird geschielt, wenn es um Wahlversprechen geht, und dann werden halt die Renten nach oben gesetzt und nicht das BAföG, um es mal zu sagen. Deswegen, um es vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen und zu sagen, woran könnten die Älteren eigentlich eher sparen und die Jüngeren hätten sozusagen, also stellen wir uns mal vor, wir hätten immer so ein Budget. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Meine Meinung war, und das ist unabhängig von Corona-Zeit, dass ich gesagt habe, ich habe in meinem Leben schon so viel gesehen, ich bin schon so viel geflogen, dass ich mein Budget an Flugreisen, die ich weiterhin gut fände, weil nur so öffnet sich der Geist, wenn man auch mal sieht, wie es in Afrika vor Ort ist und nicht nur immer darüber liest oder sinniert. Mein Budget würde ich aber lieber den Jüngeren geben, um zu sagen, okay, kürzt mir mein Budget, dafür geht's an die jüngere Generation. Wisst ihr, was ich meine?
Weiß ich total, ist aber ja das Bubble-Argument schlechthin. Also was denkst du, wie viel Prozent der Deutschen so oft geflogen sind in ihrem Leben wie du? Es werden 2% sein höchstens. Also das ist was, das ist ehrenwert von dir, das zu tun. Aber es ist einfach.
Wir können ein anderes Beispiel. Es geht gar nicht.
Aber nee, Nicola, das haben wir doch jetzt gesehen und deswegen kacken die Grünen ja ab. Ne? Weil das ist eben einfach da, an die Mitmenschlichkeit und globale Verantwortung von Einzelnen zu appellieren. Also das macht mich, das machen einige wenige Leute so wie du, aber funktionieren tut es, glaube ich, nicht.
Bedrängt, okay, das ist unsere Diskussion. Aber trotzdem ist es nun so, dass wir, die schon viel geflogen sind, jetzt auch diejenigen sind, die jetzt die ganzen Kreuzfahrtreisen machen. Ne? Also wo du sagst, so ohne Sinn und Verstand einfach weiterpuffern.
Ja, also ich würde auch wieder sagen, das sind ein paar. Das sind ein paar, die machen viele Kreuzfahrtreisen. Also wenn man sich, wie gesagt, den Armutsbericht zum Beispiel durchliest, dann sind in Deutschland 16,6% der Menschen aktuell arm. Die machen keine Kreuzfahrt. Die Menschen, die da etwas drüber liegen, die machen keine Kreuzfahrt. Also das wird dann wahrscheinlich so eine
I
Masse
got
von
your point.
20 bis 30% der Deutschen sein, die könnten eine Kreuzfahrt machen. Davon machen es dann noch ein paar, die machen dann auch viele. Aber es ist
Ja.
ja jetzt nicht gerade so, als ob die ganzen
Okay.
Boomer, die ganzen steinreichen Rentner den ganzen Tag Kreuzfahrten machen. Ich möchte aber noch einen
Ja.
Punkt aufgreifen, den du vorhin gesagt hast. Und zwar hast du recht, junge Menschen sind gefühlt ja eine Minderheit. Und Bent Freiwald hat bei Krautreporter vor ein paar Wochen, dürfte es her sein, gefordert, dass man junge Menschen wie eine Minderheit auch jetzt behandeln sollte. Also dass sie unter Minderheitenschutz zum Beispiel stehen, dass sie mehr repräsentiert werden sollten. Und ich fand den Vorschlag gar nicht so blöd, weil du hast das ganz richtig gesagt vorhin.
Was heißt das,
Jetzt.
doppelte Wahlstimme oder was
Nein, nein,
heißt
nein,
das
nein, nein,
konkret?
nein, nein, nein,
Ja.
aber dass auf die Belange der jungen Leute eben viel, viel mehr geblickt wird und auch verpflichtend geblickt werden muss. Weil jetzt gerade, hast du ja völlig richtig gesagt, bei der Rente versucht man jetzt gerade noch irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil gefühlt jeder zweite Wähler Rentner ist. Bei den jungen Leuten sind es sehr viel weniger. Und da, ich glaube auch, dass den jungen Leuten die Lobby aktuell fehlt. Hatte ich schon während Covid das Gefühl, aber jetzt aktuell ist es auch nicht weniger. Also ja, ist zumindest mein Empfinden.
Aber wer könnte denn so ein Lobbyist sein für die Jungen? Also das frage ich mich immer. Also es muss ja irgendwie institutionalisiert sein. Also weil nur so Bewegungen und so, die bewirken ja nichts, ne? Oder mal eine Demo hier und mal eine Demo da. Also ich hatte von Fridays for Future mal eine Zeit lang das Gefühl, okay, da könnte so eine institutionalisierte Sicht auf die jüngere Generation entstehen. Also ich höre aber von denen gar nichts mehr und weiß auch gar nicht, konnte sich da was verankern?
Nee, Fridays for Future hat man ja auch politisch versucht, einfach direkt abzuwürgen. Ne? Also es war ja so, Fridays for Future war eine große Sache. Greta Thunberg ist so in die Welt getourt und wurde von jungen Leuten bejubelt. Und dann hat man sich in den deutschen Talkshows hingesetzt und hat einfach ein paar Wochen lang Bullshit-Bingo gespielt, dass die Leute jetzt alle mal in die Schule gehen sollen und mal schön hier anpacken sollen, um dann irgendwann arbeiten gehen zu können und bla bla bla, diese ganzen dämlichen Narrative. Und dann war das schon mal zumindest medial bei einem gewissen Teil der Deutschen schon mal unten durch die Bewegung. Jetzt inzwischen haben die noch andere Probleme, sind nicht mehr so groß wie früher. Aber ja, das wäre zwischendurch mal denkbar gewesen. Ich glaube, dass man da fast noch ein bisschen leichter rangehen kann und sich einfach sagen würde, okay, wir haben ja jetzt gerade das Ministerium für Familie, Jugend, Frauen und bla bla bla. Das ist ja irgendwie so ganz
Und
viele
Gedöns.
Themen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung, aber ihr wisst ja, was ich
Ja,
meine.
genau.
Dass man vielleicht einfach ein eigenes Ministerium für Jugend macht, zum Beispiel,
Ah,
ne, also
ja,
für die
okay,
Belange, also
ja.
dass man da wirklich ein politisches Organ installiert, dass diese Belange dann notwendigerweise noch viel mehr in den Blick nehmen kann, weil mein Gefühl ist, dass man die jungen Leute gerade insbesondere politisch wirklich verliert und das ist also das ist nicht so, ja, die sind dann irgendwie ein bisschen resigniert, nee, man verliert die richtig. Das ist mein Gefühl, andere werden widersprechen und das höre ich mir dann auch gerne an, aber das ist mein Gefühl. Ja, ich
Markus,
glaube,
und das
da hilft.
Ministerium.
Ich weiß es nicht, mir gehen so viel durch den Kopf. Ich finde, ein Riesenproblem, weil du jetzt, Nikola, wieder mit den Kreuzfahrten angefangen hast, ist natürlich ein viel größeres Problem, sind natürlich vielleicht die jungen Leute, die so viele T-Shirts ständig kaufen und bei Zalando diese ganze Mode und weil Baumwolle und so weiter, das ist ja alles fürs Klima viel, viel schädlicher als diese Kreuzfahrten. Aber ich will jetzt auch gar nicht, ich finde das auch, ob jetzt junge, alte, auch das gegeneinander ausspielen, spielt alles
Nein.
keine Rolle. Was ich natürlich auch sehe, jetzt wenn ich ein junger Mensch bin, oder sehe ich diese Köpfe wie Scholz und Söder und Lindner und so weiter, boah, ey, da habe ich natürlich auch echt ein Problem. Also wir müssen auch über unser politisches System natürlich nachdenken, ne? Vielleicht müssen wir Parteien in Frage stellen. Ich habe mal vor einem Jahr zusammengesessen mit Leuten, da haben wir den ganzen Abend drüber geredet, ob Parteien überhaupt noch zeitgemäß sind. Ich
Echt?
habe
Was
am
wäre denn die
Anfang habe ich
Alternative?
gedacht, ich
Blöde
habe am
Frage.
Anfang gedacht, die Leute, die haben alle Knall, wo bin ich denn hier reingeraten?
Ja.
Aber letztlich glaube ich, weil es ja so irgendwie offenbar nicht funktioniert, und man sieht das ja an dieser Koalition, ja, die verfolgen alle ihre eigenen Süppchen, ja, und wollen die FDP mit der Schuldenbremse, das ist ja nur, um die FDP zu retten, ja. Der Scholz macht da auch seinen Kram. Ist das wirklich im Interesse der Mehrheit der Leute? Also ich finde die Parteien im Moment, Saskia Esken, diese ganzen Leute, führt das einfach weiter. Ist das attraktiv für junge Leute überhaupt, auch für alte Leute wahrscheinlich auch nicht mehr, aber erst recht für junge Leute nicht. Also muss man auch darüber mal nachdenken. Nur die wollen sich natürlich nicht selber abschaffen. Also insofern, da sehe ich auch eine gewisse
Okay.
Schwierigkeit.
Aber ein Lobby oder eine Institutionalisierung, also Lennart hat ja jetzt ein Ministerium für Jugend, also ich sag mal, wenn sich andere Länder ein Ministerium für Einsamkeit oder gegen Einsamkeit, ehrlich
Ja.
gesagt, leisten. Ja, Ministerium für Jugend. Dann
Noch ein
wäre.
Ministerium. Die Jugend dann, ah, noch ein Ministerium. Wir haben sowieso viel zu viel und viel zu
Aber
viel
denken wir so,
Ministeriumsmitarbeiter. Noch mehr
erstmal
Staat.
die
Du hast dann noch mehr
Politikerköpfe
Staat.
weg. Genau. Aber wie kriegt die Jugend eigentlich mehr Gewicht in den relevanten Entscheidungen, die jetzt getroffen werden und die die Generation genau voll treffen wird?
Also in den relevanten Entscheidungen habe ich, ist, also mein Empfinden, dass die Jugend relativ irrelevant einfach aktuell ist. Das ist die schwingen so mit und dann gibt es ab und zu quasi mal, wird einem so ein Krümel hingeworfen, diese 200 € Energiegeld zum Beispiel, die dann Monate später als angekündigt irgendwann
Ja.
durch ein hanebüchen schwieriges Verfahren man sich da abholen konnte. Das ist dann so ein Krümel, den kriegt man mal hingeworfen, ist auch schön und so, ne?
Ja.
Will ich mich ja nicht drüber
Ja.
beschweren über die Sache an sich. Aber das
Ja.
ist auch was, damit gewinnst du keinen. Wenn du das machst, dann verlierst du vielleicht auch mal für eine Zeit keinen, weil ich denke, ah ja, gut, da hat man den Staat dann mal als aufbauend, helfend und so wahrgenommen und nicht eben nur als gängelnd und beschwert sich den ganzen Tag über die jungen Leute und alle faul und bla bla bla, sondern da erlebst du ihn dann mal im positiven Kontext. Aber wie gesagt, dieses Verfahren war unfassbar kompliziert. Kam viel später als angekündigt, ich glaube, es waren am Ende 3 Monate später oder so. Also, dass halt auch viele Leute dann irgendwo
Ja.
Schulden machen mussten, um dann die
Ja,
temporäre Energiekosten und
ja.
die temporären
Ja.
Energiekosten noch zu bezahlen. Das sind so Sachen, die sind gut gemeint, aber die sind dann so brachial schlecht, ich sage nicht scheiße, schlecht umgesetzt,
Ja.
dass sie dann halt, die gewinnen keinen. Also, das ist zumindest mein Empfinden. So, wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht für alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen, aber mein Empfinden ist das sehr wohl. Und beim Thema Parteien, also ich glaube zunächst einmal, dass nicht nur jetzt gerade man wegen der FDP das nicht machen könnte. Klar, die FDP versucht ihren Arsch zu retten mit der Schuldenbremse, das ist völlig klar. Ich glaube aber auch, dass die CDU, also man bräuchte ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, eine Zweidrittelmehrheit, um das zu ändern, weil es ja in der Verfassung ist, nicht? So, das heißt, man bräuchte ja die CDU noch mit im Boot und die CDU würde ja einen Teufel tun, jetzt gerade der Ampel noch irgendwie finanzielle Mittel an die Hand zu geben, um doch noch was Positives zu schaffen. Das bedeutet, da können wir uns jetzt einfach bis 2025 ist die nächste Wahl, ja, ne?
Die nächste Wahl,
So,
ja.
können wir uns einfach zurücklehnen und warten, bis der Schwachsinn halt ein Ende hat. Also das denke ich zumindest. Vielleicht werde ich auch
Okay,
noch überrascht, aber
aber nochmal hier Lösung. Wie wäre das, Wahlalter zu senken? Ich glaube, man hat es ja schon projektweise gemacht bei der letzten Wahl. Also,
ja.
weil wenn man auf 16 ginge, würde man da ja schon mehr einsammeln. Also ich versuche gerade zu überlegen, wie wird eigentlich die Gruppe der Jüngeren größer?
Ich möchte mal jetzt einen Denkanstoß reingeben, der für euch wahrscheinlich ganz verrückt ist. In einem Podcast, den ich sehr gut höre, wurde in letzter Zeit immer häufiger über das Kinderwahlrecht diskutiert. Also
Ja.
ob Kinder wählen sollten. Und die
Ja.
Conclusio war jetzt zuletzt,
Ja.
ja, Kinder sollten eigentlich schon wählen können und
Ja.
von mir aus auch ab 7 Jahren. Also ab 7 Jahren oder sagen wir ab 8, wie auch immer, war die Konklusion dieses Podcasts, ich versuche jetzt nur zu erläutern, was
Ja.
da gesagt wurde, dass man gesagt
Ja.
hat, ja, diese Kinder werden ohnehin den ganzen Tag mit allem adressiert im Internet. Dieses Argument mit, nee, weil das überfordert die Kinder, das braucht man heute nicht mehr machen. Die Kinder werden ohnehin den ganzen Tag mit Sachen adressiert, die sie überfordern, sei es in der Öffentlichkeit, sei es zu Hause, was auch immer. Es findet eh statt. Aber es ist ja so, dass wenn du jetzt zu einem Kind gehen würdest, während der Corona-Pandemie zum Beispiel, und würdest sagen, hey, du darfst wählen und hier das und das sind deine Möglichkeiten, was möchtest du denn haben? Dann würde das Kind wahrscheinlich jetzt kein 90-seitiges Wahlprogramm durchlesen, aber sagen, okay, hier, ich sehe, die und die Partei würde zum Beispiel dafür sorgen, dass jetzt die Luftfilter in die Klasse kommen, jetzt während Covid zum Beispiel, oder dass halt in der Turnhalle nicht mehr von der Decke tropft, was auch immer. So,
Ja.
also diese Kinder könnten ja dann für ihre
Ja.
Partikularinteressen den politischen
Ja.
Willen bekunden. Und
Ja.
das wollte ich jetzt nur mal reinschmeißen, dass
Ja.
ja, Wahlalter auf 16 senken, finde ich auch richtig, weil wenn jemand
Ja.
mit 16 in der Abi-Klausur sitzt und Matheaufgaben löst, die keiner von
Ja.
uns dreien heute mehr lösen könnte, dann kann die
Ja.
Person auch wählen.
Ja.
Aber
Ich habe
möglicherweise
nur
muss man dieses Alter noch viel mehr senken. Ich will es nur mal
Ja,
angesprochen
ich habe
haben.
nur eine Ergänzung dazu, weil dieses ab 8 ist natürlich, ja, die Diskussion stelle ich mir schon vor und dann ist der Vorschlag weg. Aber man könnte ja sagen, dass eine Familie anhand der Kinderanzahl, die sie haben, entsprechend mehr Wahlstimmen bekommt. Und dann am Ende, klar, wird es in den Händen der Eltern liegen, wie sie damit umgehen. Aber das würde das so ein bisschen, sage ich mal, greifbarer machen. Markus,
Ja,
kriegst
das
du
ist.
schon Pickel? Kriegst du schon Pickel ob der Vorschläge?
Nö, ich bin ja für alles aufgeschlossen. Das ist einfach nicht so mein Thema. Weiß ich nicht. Also mir geht es eher darum, Ne, du kannst so viel, du könntest ja eine Aufbruchstimmung sorgen, indem du mehr investierst, indem du einfach unfassbar viel sparst. Das ist ja alles ein Wahnsinn, dass die alle behaupten, sie können kein Geld sparen. Diese ganzen Bürokratiekosten, das ist auch diese ganzen Regeln, diese Schilderwände. Wenn ich mir vorstelle, in Frankfurt, da ist jetzt ein Fahrradweg von 1,6 Kilometern oder lass es 3 sein, da sind irgendwie 1000 Schilder oder die Zahlen stimmen jetzt nicht, ja. Aber da ist fast ein Meter, jeden Meter ist irgendwie ein Straßenschild, ja. Das kostet auch alles Geld. Und das sind Leute, die da alle das begehen und organisieren. Wir haben viel zu viel Bürokraten, wir haben viel zu viel
Okay,
Beamten, in den
aber
Ministerien sind zu viele Leute. Du kannst Geld sparen ohne Ende, dann kannst du investieren, dann kannst du mehr tun, dass die Leute sich auch besser fühlen und dass die hoffnungsvoller in die Zukunft gucken, ja.
wir sind ja trotzdem bei der Frage, wie werden die Bedürfnisse der jüngeren Generation, egal wie viel Geld da ist oder eben auch nicht, bei diesen Entscheidungen, wie es dann ausgegeben wird, mehr berücksichtigt?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Also ich möchte mal noch ganz kurz reingrätschen bezüglich, als du gerade gesagt hast, dass die Eltern dann für die Kinder wählen. Das ist ja ganz spannend, weil das ein Vorschlag ist, den J.D. Vance, also der neue Vizekandidat von Trump, ja auch immer wieder macht in den USA,
Dass
dass er das
die
sagt, dass sie,
Eltern
genau, dass
die
es so ein
Stimmen bekommen.
Kinderwahlrecht gibt, dass dann so ein
Ach
Familienwahlrecht
was,
quasi
echt?
ist. Ja, richtig.
Ah.
Und ja, gut, das muss ja nicht notwendigerweise heißen, dass der Vorschlag schlecht ist. Ich würde aber argumentieren, dass der Vorschlag deswegen nicht gut ist, weil man damit einfach Familien mit vielen Kindern mehr politische Macht gibt. Und das finde ich, das ist nicht richtig. Das ist unter einem Gleichheitsverständnis nicht richtig. Wenn man aber sagen würde, dass die Kinder das selber bekommen, dann würde ich sagen, lässt sich das doch wieder verargumentieren. Dann sagt man doch, weil Kinder sind auch vor dem Gesetz weitestgehend gleich. Die sind, ne, logischerweise strafrechtlich noch bevorzugt, wenn man so möchte, etc. Aber die sind ja dann ab einem gewissen Alter, also keiner sagt ja, dass ein Kind mit 2 Jahren wählen soll, aber so ab einem Alter X, sagen wir 7, 8, 9, 10, was auch immer,
Ab
kann man dann.
Strafmündigkeit 14. Wir einigen uns jetzt auf 14. Ab Strafmündigkeit.
Wäre auch eine
Okay.
Option. Wäre auch eine
Ja.
Option. Also das kann man ja zur Debatte stellen,
Also,
dass
dann.
es dann möglicherweise mehr Sinn
Und man
ergibt.
müsste, dadurch müsste man, der gute Effekt an der ganzen Sache war, man müsste die Sprache vereinfachen. Ja, man muss wirklich mehr, auch wie ihr gesagt,
Das ist auch gekommen.
gegenüberstellen, entweder so oder so. Und man muss sich
Ja.
verständlicher ausdrücken und dieses
Ja.
ganze Gequatsche, das hört endlich mal auf, ne?
Ja. 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 Das ist doch ein schöner. Das finde ich jetzt richtig gut. Müssen wir eine Partei gründen oder wie kriegen wir das jetzt in die Breite? Weiß ich noch nicht. Mehr Arsch, weniger Hose. Also, wir gucken noch mal drauf. Wir haben jetzt einen guten Vorschlag für die Politik, wie die Jüngeren mehr berücksichtigt werden könnten, qua Wählerstimme. Lennart, wenn du 3 Wünsche frei hättest und ich eine gute Fee wäre und der Markus, nicht der liebe Gott, aber was würdest du dir von uns Älteren wünschen für deine Generation? Fällt dir da was ein?
Ja, also drei Wünsche jetzt hier ad hoc zu formulieren, könnte
Oder
schwierig
ein?
werden. Aber ich würde mir, glaube ich, zunächst einmal, das ist jetzt auch was durchaus umsetzbar wäre, wünschen, dass man aufhört, also so dogmatisch an alten Denkgewohnheiten festzuhalten. Also dass man neue Denkgewohnheiten zulässt, dass man es zulässt, zu sagen, okay, möglicherweise, und zum Beispiel dieses Schuldenbremse-Thema, sparen, die schwäbische Hausfrau, bla 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 und so, ne? Schabbe-schabbe Häusle-Baue. Das ist ja ganz tief verankert in der deutschen Kultur, kann man sagen, dass man hinterfragt, ob nicht vielleicht jetzt gerade es doch notwendig wäre, viel mehr Geld in eben eine dann möglicherweise oder hoffentlich funktionierende Zukunft zu stecken. Also, dass man, das ist jetzt nur ein Beispiel, also dass man generell sich selber so insoweit hinterfragt, als dass man auch in der Lage dazu ist, aus Denkgewohnheiten auszubrechen. Das wäre vermutlich so der erste Wunsch, der mir jetzt ad hoc einfallen würde, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, ich sage mal Ü50 oder wie auch immer, oder vielleicht auch Ü60 inzwischen, die Boomer, dass die einfach nicht mehr in der Lage dazu sind und auch kein Interesse mehr daran haben, das zu tun. Und dann halt auch
Ja,
wieder
Markus.
in so einem nach mir die Sintflut, ja, ich sage das nicht, werd das Wort nicht sagen, in so einem nach mir die Sintflut Gedankenkonstrukt
Ja.
festhängen, so möchte ich sagen.
Ja. Das hört sich jetzt aber wiederum an nach einem Vorwurf, den, glaube ich, jede junge Generation der Älteren macht, oder? Dass sie nicht offen sind für die neuen Ideen. Also das ist weiterhin, tja, Markus. Und wir fühlen uns so jung. Also eigentlich sind wir doch total offen, oder?
Also die Schuldenbremse ist ja total umstritten. Das ist im Grunde nur die FDP, die das will. Insofern die ganzen alten Säcke, die in einer Politik sind, die meisten sind dagegen.
Na, die
Das ist
AfD will die
nur wegen der
Schuldenbremse auch.
FDP.
Die AfD will die Schuldenbremse auch. Die CDU
Ja,
ist
die AfD.
zumindest gerade so
Ja.
gesprächsbereit vielleicht.
Aber insofern, ich glaube eher, dass da sind wir, glaube ich, ganz schön, das ist ganz schön, also sehr differenziert. Es ist ja auch, meine Güte, man muss sich mal vor ein paar Jahren vorstellen, sowas wie Fridays for Future und die Lehrer würden und Kinder würden freitags blau machen. Das wäre ja vor ein paar Jahrzehnten wäre so undenkbar gewesen. Dann diese Klimakleber und so weiter. Also die Toleranz gegenüber Klimaklebern ist auch heutzutage gegenüber den jungen Leuten ist ja unfassbar viel größer als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Also so sehe ich es jedenfalls. Insofern, ich finde eigentlich ziemlich, ich finde die Offenheit finde ich eigentlich ziemlich groß. Und ja, also da beklage ich mich eigentlich gar nicht so.
Also ich
Aus deiner
würde,
Sicht.
ja, ich
Ja,
würde
immer
einfach
auch.
sagen, aus deiner Sicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass die letzte Generation oder Fridays for Future auf offene Arme gestoßen sind. Klar, in manchen Teilen auch der älteren Leute, die ohnehin immer progressive Ansichten vertreten haben, da war das dann so. Aber bei,
Relativ
also
gesehen. Nee, Lennart,
gegen
ich meine nur relativ gesehen. Der Fortschritt ist eine Schnecke. Und das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt alle irgendwie dafür sind. Ne? Aber ich finde überraschend, also da ist unsere Gesellschaft im Vergleich auch zu anderen verdammt weit. Ja? Also dass man das doch so weit mitgetragen hat, nicht alle natürlich. Ich finde das eher ein positives Zeichen. Vielleicht bin ich zu bescheiden. Aber da ist ja gut, wenn da jemand ist und sagt, das geht nicht weit genug. Finde ich ja okay.
Also, ja gut, ich glaube einfach, dass dieses Narrativ von ja, die Gesellschaft verändert sich schon zum Positiven, wenn auch langsam, das würde halt greifen, wenn wir nicht diese massive Klimakatastrophe kurz vor der Haustür hätten. Dann würde ich auch sagen, ja, stimmt, da muss man halt vielleicht einfach ein bisschen sich zurücknehmen und dann ist es halt in 400 Jahren gut, bla bla bla. Aber dieses Argument ist jetzt halt gerade in der Menschheitsgeschichte, das ist zum ersten Mal halt so, das zieht einfach nicht mehr, weil die Zeit so massiv begrenzt ist. Also, dass man sich eben nicht über minimalen Fortschritt freuen kann. Das könnte man sonst, aber das kann man jetzt in dem Fall einfach nicht. Wir brauchen da, das ist zumindest meine Ansicht, viel, viel schnelleren, größeren Wandel, Fortschritt, also Fortschritt im Sinne von dieser zum Beispiel grünen Transformation etc., damit eben wir erstens nicht in diesen Abwärtsstrudel kommen und zweitens auch den Wohlstand, der ja, das muss man dem Kapitalismus lassen, ja auch in den letzten 100 Jahren für alle ein bisschen größer, für viele sehr viel größer, also für manche sehr viel größer geworden ist, dass wir das zumindest so grob behalten können. Aber das steht ja auch völlig offen, also das ist ja auch nichts, was feststeht oder so. Ich möchte mal so sagen, wenn 1 Milliarde Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wir sehen ja jetzt gerade, wie überfordert dieses Land schon mit einem weiß nicht, Hundertstel nicht mal davon ist, dann also da stehen dann andere Probleme zur Debatte und die können wir uns gerade gar nicht ausmalen. Das glaube ich zumindest. Und
Ja,
wir haben ja im
das.
Übrigen, ja, entschuldige, ich will jetzt nicht zu sehr monologisieren.
Naja, genau. Zu dem Thema und vielen anderen. Also ich bin erstmal froh, dass wir nicht nur um solche Themen wie Gendern, Wokeness und wie faul ist die junge Generation uns unterhalten haben, sondern dass das wirklich harter Stoff ist, Lennart, den du uns da gegeben hast. Was mich noch interessieren würde zum Abschluss, in welchem Land würdest du eigentlich noch lieber leben als in Deutschland?
Das ist schwer zu sagen. Also, wenn es um so, wenn es darum geht, wie die Leute drauf sind und so, ne? Also wie quasi so das gesellschaftliche Klima ist, dann kommt mir Spanien immer wieder sehr progressiv vor. Also, als ob man da eine relativ progressive Gesellschaft und auch aktuell eine relativ progressive Politik hätte, zumindest in weiten Teilen, nicht immer, aber in weiten Teilen. Und sonst, ich lebe eigentlich schon ganz gerne in Deutschland, muss ich gestehen, aber in Holland zu leben wäre bestimmt auch ganz nett und so, ne? Also es gibt viele Länder, in denen es bestimmt ganz nett wäre. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass natürlich man im Geburtenroulette, wenn man schon in Deutschland geboren ist, schon relativ viel Glück hatte, wenn man es vergleicht. Das muss man einfach sagen.
Genau. Ich finde es nur immer ganz spannend, weil jeder macht sich ja so seine Gedanken, wenn er im Ausland ist oder wenn es ja gerade darum geht, was läuft bei uns in Deutschland nicht so gut und was ist wirklich Kacke, dass man so mit einem Abgleich dann sieht, so, okay, aber wo läuft es denn wirklich so rund, wie man sich das so in seinen Visionen vorstellt? Stellen würde und dann kommt man doch zu dem Schluss, so also alles ist auch nicht so schlecht in Deutschland, ne? Um nur noch mal dieses pessimistische
Ja, das ist halt immer die Frage, womit man es vergleicht. Also wenn man sich selber nach unten vergleicht, klar, aber das ist ein Anspruch, den ich versuche nicht zu formulieren, sondern man sollte sich eher nach oben vergleichen, also mit Visionen, wie denn das Leben für alle oder alle im besten Fall, für die meisten, im wahrscheinlich realistischen Fall, also mit den meisten meine ich jetzt nicht 10, 20, 30, sondern wirklich 70, 80, 90% sehr viel besser werden könnte. Und da, also wenn man sich dann vergleicht, dann sieht es relativ übel aus aktuell in Deutschland, würde ich behaupten.
Markus, du darfst als letzter das letzte Wort haben. Was würdest du dir von der jungen Generation wünschen? Gibt es da was?
Nö.
Nö.
Ist mir viel zu
Fünf Antworten.
groß. Keine Ahnung. Ach, nee, das ist alles. Jetzt, ich würde mir viel mehr wünschen von den Leuten, die gerade am Ruder sind. Von denen würde ich mir viel wünschen. Die jungen Leute, die sollen aufbegehren und die sollen die Klappe aufreißen und ja, sollen laut sein und bloß nicht so wie die Alten, sollen anders sprechen und anders denken und uns ordentlich einheizen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja gut, dem gibt es nichts hinzuzufügen, sondern
Na
machen.
mach.
Lennart. Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank,
Ja,
Markus.
da, danke nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser, inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in der Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.